NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. September 1854. Der Geburtstag des Schriftstellers Peter Hille.
Ich bin ein Sohn der roten Erde. Westphalus est, sine pi, sine pu, sine con, sine veri. Schamlos lügt der Westfale, gottlos und ohne Gewissen. Aber trotzdem bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen, kein glückhafter Abenteurer. Peter Hille, ich bin ein Sohn der roten Erde.
Als Peter Hille diese Zeilen schrieb, hatte er die rote Erde längst verlassen, war durch halb Europa gezogen, hatte in Berlin Künstlergemeinschaften gegründet, hatte sein Leben fast zu Ende gelebt. Ein Jahr würde ihm noch bleiben.
Von meiner Stammesart habe ich vermutlich nur die Zähigkeit, die mir noch zum Sieg verhelfen wird.
Peter Hille war ein Reisender, ein Suchender, ein vom Schreiben Besessener.
Bin bis zu dieser vorgerückten Stunde meines Lebens ein fahrender Scholar verblieben.
Ein Rastloser, der seine Heimat nie gänzlich verließ, Westfalens rote Erde. Seit Jahrhunderten eine Metapher für jene Landschaft.
Ich bin geboren am 11. September 1854 zu Erwitzen.
Jetzt habe ich Sie in die westfälische Provinz gelockt.
Erwitzen, ein 200-Seelendorf, eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft. Felder, Hecken, Wiesen, Wald.
Treten Sie ein.
Michael Kienecker bittet in ein Fachwerkhaus. Einen kleinen, geduckten Bau mit weißem Putz, gebeizten Balken, roten Schindeln. Die ehemalige Dorfschule für die Kinder von Waldarbeitern und Bauern. Ihr Lehrer Friedrich Hille.
In dem Raum, in dem wir jetzt stehen, hat im Wesentlichen dieser Unterricht auch stattgefunden.
Michael Kienecker, Vorsitzender der Peter-Hille-Gesellschaft.
Und in den beiden Nebenräumen und der Raum oben stand eben der Familie zur Verfügung.
In der Dorfschule ist Peter Hille zur Welt gekommen. Als zweites Kind von 10 Geschwistern.
Der Freiherr von der Borch in Holzhausen hatte die besonderen Talente des Vaters Friedrich Hille längst entdeckt und hat gesagt, den mache ich zu meinem Rentmeister.
Peter Hille war 5 Jahre alt, als die Familie ein größeres Fachwerkhaus im Nachbarort Holzhausen bezog.
Und für Peter war das deswegen spannend, weil der Vater natürlich jetzt auch Aufgaben der Organisation des Gutes, der Verwaltung der Wälder und all dieser Dinge hatte. Und dann konnte er mit seinem Vater mit dem Pferdewagen rausfahren und machte dann Farbkennzeichnungen an die Klafter Holz, wenn die Bäume gefällt waren.
Auf den Kutschfahrten erlebte der Junge eine Landschaft, die er später in Dichtung übersetzte. Die ihm Inspirationsquell war, aus der er schöpfen konnte. Klänge, Bilder, Gedanken. Eine Landschaft, mit der das poetische Ich in den Dialog trat. Auch in seinem berühmtesten Gedicht Waldesstimme.
Wie deine grüngoldenen Augen funkeln, Wald, du moosiger Träumer. Wie deine Gedanken dunkeln, Einsiedel, schwer von Leben, Saft seufzender Tagesversäumer.
Es war die Zeit um 1900, die Zeit der Weltausstellungen und technischen Erfindungen, die Zeit der Psychoanalyse und der Lichtspielhäuser, die Zeit der Krise des Objekts. Denker, Denkerinnen hinterfragten das Ich als feste Größe.
Deswegen sind gerade diese Epochenumbrüche oder diese Jahrhundertwenden so aufregende Zeiten, weil sie eben dokumentieren, wie sich literarische, ästhetische Entwicklungen auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen sich selber begeben.
Nils Rottschäfer, Literaturwissenschaftler und Peter Hille-Chronist.
Bei Hille sieht man das natürlich ganz deutlich, wenn man ihn eben als Dichter des Unterwegssein liest, der sich durch ganz Europa bewegt hat, der in Deutschland permanent in Bewegung war. Und das sieht man eben auch an seinen Texten. Weil es eben sich auf der Suche befindende Texte sind, wie eben sein Roman Die Sozialisten zeigt.
Brich nicht, Steg, du zitterst schwer. Und langsam gingen die Tritte des Bettlers von dannen. Bettlerschritte haben keine Physiognomie. Sie sind wie ausgelöscht. Gespenster.
Die Sozialisten ist Peter Hilles erster von 2 Romanen. Ein Gegenentwurf zu den Prosawerken des bürgerlichen Realismus. Kein definierter Anfang, keine strenge Handlung. Poetische Skizzen, Zerrbilder eigener Erfahrungen. Im Schreiben wie im Leben entzog sich Peter Hille gesetzte Grenzen. Das Gymnasium in Münster verließ er ohne Abschluss. Die Arbeit als Gerichtshelfer in Höxter, heißt es in einem seiner Briefe, endete mit einer Flucht nach Leipzig. Ziellose Wanderschaften führten durch England, die Niederlande, die Schweiz, nach Italien.
Hille war ein ganz großer Individualist und hat immer darauf gesetzt, dass das Leben eben in dieser Selbstbestimmtheit und auch in der Freude am Natürlichen gelebt werden sollte. Und die fand er natürlich vor allem immer wieder bei den Kindern. Die sind unverbildet, die sind offen, die sind neugierig.
Hält die Augen in die Welt wie zwei schwarze Renner, zügelt sie kaum, aller Helden Held. Weit dein Traum, reich ohne Raum. Peter Hille, Knabe.
Ich liebe dich, Peter Hille, weil du ein Duzfreund des Erdgeistes bist. Das Musterkind des Himmels und der Weltseele. Der wandelnde Anachronismus unserer Tage. Erich Mühsam.
Ein enger Freund von Peter Hille. Schriftsteller und Anarchist.
Erich Mühsam nennt ihn einen kindlichen Weisen. Er hat ja nie viel zusammengebracht, war aber nie unglücklich dabei, sondern hat gesagt, genau so möchte ich leben, ungebunden, frei.
Peter Hille, wer war dieser Mann, der sich 1893 in Berlin niederließ, der mit Säcken voller Manuskripte in Cafés saß, der jedes Papier mit Wörtern überzog, der selbst Manschetten und Speisekarten beschrieb, der in der Damenklasse der Berliner Malerschule Modell stand, der am östlichen Rand von Berlin in der neuen Gemeinschaft lebte, einer anarchistischen Kommune, der in Künstlerkreisen als Bohemien vom Schlachtensee galt.
Er war nicht groß von der Gestalt, aber eben hatte einen ganz gewaltigen Kopf. Und charakteristisch ist, das sieht man auf den Porträts auch, dass das linke Auge so ein bisschen hing bei ihm. Und ja, er trug einen großen Mantel. Da er nicht viel Geld hatte, hat er den, glaube ich, 2 oder 3 Jahrzehnte bald getragen.
Michael Kienecker schlendert durch die Räume des Peter-Hille-Hauses im westfälischen Erbitzen. Verweilt vor verschiedenen Peter-Hille-Darstellungen. Gemälden in Öl, Acryl, Pastell. An einer Staffelei lehnt eine Kopie des berühmtesten Porträts. 1902 gemalt von Lovis Corinth, einem prominenten Mitglied der Künstlergruppe Berliner Sezession. Titel: Lovis Corinth, Pink Sit Peter Hille.
Da sitzt er so halb auf einem Sofa und hat eben diese Manuskripte in der Hand und es rutschen ihm aber auch welche aus der Hand. Das ist auch charakteristisch, weil Hille ja keine besondere Sorgfalt auf die Sammlung oder auch die Einheftung von losen Manuskripten in irgendwelche Ordner gelegt hat, sondern er schrieb, wo er ging und stand.
In den Himmel greifen und wachsen, Erde ziehen und schwellend fühlen, treue Bitternis saftatmenden Bodens.
Hier unten liegt die Erstausgabe, die Gebrüder Hart besorgt haben.
Heinrich und Julius Hart lernten Peter Hille am Gymnasium Paulinum in Münster kennen. Mit ihm teilten sie ihre Leidenschaft für Literatur und wurden Freunde. In Berlin initiierten die Brüder Hart die neue Gemeinschaft. Jene Künstlersiedlung am Schlachtensee, in der auch Peter Hille ein Zimmer bewohnte.
Ich glaube, nach heutigen Maßstäben wäre er ein Messi gewesen. Also da lag alles kreuz und quer und da gab es irgendwo ein Bett in der Ecke, das nie gemacht war. Und das war eben Peter Hille. Also die Autografen sehen ähnlich aus wie sein Zimmer.
Wollen wir mal hochgehen?
Ja, gern. Ich gehe mal vor.
Über eine steile Holztreppe nimmt Michael Kienecker den Weg zum Obergeschoss. In die Forschungsbibliothek. An den Wänden Regale voller Bücher. Klassik, Romantik, Literatur um 1900, Expressionismus.
Hille hat diese Gelenkfunktion zwischen Naturalismus und Expressionismus. Er bereitet den Expressionismus maßgeblich, wie ich finde, mit vor. Und auch die modernen Tendenzen bis hin in die konkrete Poesie. Ja, das gibt es bei ihm auch, weil er diese Plastizität des Schreibens auch hat.
Nicht im großen Entwurf des Romans, sondern in der Verdichtung liegt der Zauber seiner Literatur. Schöpfungen, die sich vom Schöpfer lossagen, sobald sie zu Papier gebracht wurden. Keine Änderungen, keine Überarbeitungen.
Der Dichter muss denkschreiben.
Spontaneität ist eigentlich das Signum seines Schreibens. Also er sagt einmal, wir sind angekommen im Lakonismus der Stimmung. Der Aphorismus blitzt.
Ich bin, also ist Schönheit.
Ideen sind Götterfunken, die durchs Hirn schießen und kurz vor dem Entschwinden fixiert werden. Als Gedicht, als Fragment.
Der blauen Blume fromm geweiht, nicht Plebejer Lustbarkeit.
So lautete das Motto, mit dem Peter Hille sein Kabarett überschrieb. Eröffnet im Dezember 1902. Im Hinterzimmer eines Berliner Weinlokals. Männer und Frauen, einschließlich des Gründers selbst, trugen ihre Texte vor.
Da hatte Hille mit seinem Kabarett natürlich schon früh ein Bewusstsein dafür, dass eben Texte wirklich nur dann wirken, wenn sie angemessen vorgetragen werden.
Der Literaturwissenschaftler Nils Rottschäfer.
Das spielt natürlich heute bis hin zur Frage nach Poetry Slams immer noch eine Rolle.
Eine der Vortragenden in Peter Hilles Kabarett war Else Lasker-Schüler. Die beiden verband eine tiefe Freundschaft. Er war ihr Mentor, bestärkte sie im Schreiben.
Auf die silberdunkle Linie zeigte Petrus, die Himmel und Erde vereinte. Er sagte, von dort bin ich gekommen. Und es war mir offenbar, eine wandernde Landschaft ist er, die ersehnte Heimat der Jubelnden.
Sie nannte ihn St. Petrus. Er gab ihr den Namen Tino, den Else Lasker-Schüler durch ihr ganzes Leben trug. Sie widmete ihm das Peter-Hille-Buch. Er widmete ihr den unvollendeten Roman der Schönheit, Sappho.
Berlin, 14. Mai 1901. Tino, schrecklicher Kerl, wo bist du, so das Glück dich sucht?
In ihren Briefen entfaltete das Dichterpaar einen poetischen Dialog, entwarf parallele Welten und schlüpfte in immer wechselnde Identitäten.
Hier konnten sowohl Hille als auch Lasker-Schüler ihre Texte erproben, was auch nicht nur sprachliche Grenzen betrifft, auch Geschlechterkonventionen.
Erwitzen. Peter Hillehaus. Im ehemaligen Raum der Einklassschule stehen der erste und der zweite Vorsitzende der Peter Hille Gesellschaft. Literaturwissenschaftler der eine, Musiker der andere.
Ist ja eben wüst, ne?
Michael Kienecker und Hans-Hermann Janssen in Betrachtung eines Notenblatts.
Also im späten 19. Jahrhundert überbordende Romantik auf dem Weg zum Expressionismus. Und das sind schon wuchtige Klamotten, die man da hat. Ne?
Aber der Text des Prometheus-Gedichtes eignet sich dazu.
Eignet sich, ja.
Prometheus von Peter Hille für Singstimme und Klavier. Komposition Richard Stör, Gesang Hans-Hermann Janssen.
Entgegengeschmiedet auf schroffem Fels, den Pfeilen der Sonne, dem Hagelgeprassel, trotz ich Olympia dir.
Ja, das ist ein grandioser Text.
Achte mir des Geiers bis aus klaffender Wunde.
Ein Frühwerk, ein poetisches Programm, dem er sein Leben widmet. Rebellion und Kunst.
Da sagt er eben, und ich trotz dir Olympia, weil ich lass mich nicht von meiner Sendung abbringen, also ich bleibe standhaft.
Berlin, 1904, Ende April. Es war Nacht, als Peter Hille auf einer Bahnhofsbank zusammenbrach. Einige Tage später war er tot, gestorben in einem Krankenhaus. Kopfrose hieß der Befund. Den 50. Geburtstag im September erlebte er nicht mehr. Was bleibt, ist ein Dichterschatz. Poesie, Aphorismen, Prosa, Dramen, Essays, Briefe. Was bleibt, ist das Bild eines genialen Wortjongleurs, der über Poesiebühnen zieht und Sätze ins Publikum streut. Komisch, nachdenklich, voller Humor.
Ein großer Lump schreitet durch die Himmel. Seine gewaltigen Knie verlieren sich in strahlendem Glanz. Aus allen Taschen muss es fallen, aus allen zerrissen hängenden Taschen.
Der Schreibimpuls war, die Schönheit der Dinge besingen.
Was für ein Lump, der Weltbeglücker.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Peter Hille, der am 11. September 1854 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.